Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie mit einem herzlichen Om Sai Ram. In der heutigen Sendung geht es um das Thema Meditation. Bhagavan Sri Satya Sai Baba sagt im Buch Dhyana Vahini, Besinnung auf Gott: Meditation ist die einzig rettende Insel im Meer des Lebens für alle, die von den Wogen ihrer Wünsche, ihrer Zweifel, ihrer Ängste und Nöte umhergeworfen werden. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen.
Satyam Sivam Sundaram
Über Meditation wird viel gesprochen, diskutiert und geschrieben. Auch wir wollen uns heute mit diesem Thema befassen. Natürlich können wir in dieser Stunde das Thema nur kurz umreißen. Aber vielleicht erhalten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein paar Impulse und Anregungen. Zunächst wollen wir uns dem Begriff Meditation zuwenden. Was versteht man unter Meditation? Der Begriff leitet sich ab, zum einen aus dem Lateinischen Meditatio, Nachdenken, Nachsinnen, und zum anderen aus dem Griechischen Medomai, Denken, Sinnen. Im älteren deutschen Sprachgebrauch bezeichnet Meditation einfach ein Nachdenken über ein Thema oder die Resultate dieses Denkprozesses. Der Begriff Meditation wird auf unterschiedliche und verschiedene Arten verwendet. Da fällt mir als erstes das Gebet ein, das Rezitieren, Wiederholen des Namens Gottes, das sich versenken in Gott oder das Schreiben des göttlichen Namens als meditative, spirituelle Übung. Dann eine andere Art, zum Beispiel Texte, die Ergebnisse konzentrierten, in die Tiefe gehenden Nachdenkens darstellen. Des Weiteren in der Musik, meditative Musikstücke. Im Tanz, meditativer Ausdruck. Das meditative Gehen und andere. Bhagavan Sri Satya Sai Baba sagt in der Dhyana Vahini:
Wenn wir unsere unsteten, in alle Richtungen ausbrechenden Gedanken und Gefühle, Manas, auf die meditative Betrachtung des Namens Gottes lenken, hat das die gleiche Wirkung, als ob man Sonnenstrahlen mit Hilfe eines Brennglases auf einen Punkt richtete. Die konzentrierten Strahlen entwickeln die Kraft einer Flamme, die brennt und verzehrt. Das Gleiche geschieht auch mit den Energien der Intelligenz, Buddhi, und der Psyche, Manas, wenn sie durch die Sammellinse des innewohnenden göttlichen Selbst, Atman, auf einen Punkt gerichtet werden. Sie verdichten sich zur göttlichen Flamme, die alles Unreine verbrennt und wahre Freude aufstrahlen lässt.
Die Meditation wird in vielen Religionen und Kulturen als spirituelle Praxis ausgeübt. Angestrebt wird, den Geist durch Übungen der Achtsamkeit und Konzentration zu beruhigen und zu sammeln. Meditative Praktiken sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Religionen. So sagt Bhagavan Sri Satya Sai Baba zum Beispiel: Meditation ist nicht gleich Meditation. In den Anfängen ist es die Konzentration. Dann wird es die Kontemplation, wenn wir tiefer gehen. Und schließlich geht alles auf in die Meditation. Das ist das Einswerden mit Gott. In östlichen Kulturen gilt die Meditation als eine grundlegende Übung zur Bewusstseinserweiterung. Die Bewusstseinszustände werden, je nach Tradition, oft mit den Begriffen wie Stille, Leere, Einssein, im Hier und Jetzt Sein oder frei von Gedanken beschrieben. Im Buddhismus, Hinduismus und Jainismus erhofft man durch Meditation Erleuchtung oder Nirvana, Befreiung von allem Leid und der ewigen Wiedergeburt zu erlangen. Nehmen wir als Beispiel Siddhartha Gautama Buddha. Als er sich auf der Wanderschaft durchs Land befand, machte er unter einem Feigenbaum Halt. Er blieb unter diesem Baum in tiefster Meditation versunken sitzen. Die Schriften berichten, dass Siddhartha gesagt habe: Möge meine Haut schrumpfen und meine Hand verdorren, mögen meine Gebeine sich auflösen, solange ich nicht die letzte Erkenntnis gefunden habe, werde ich mich nicht von der Stelle rühren. Nach 7 Tagen tiefster Versunkenheit erlangt Siddhartha Bodhi, Erleuchtung. Er war 35 Jahre alt. Emil Cioran, ein rumänischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, der stark von Friedrich Nietzsche und dem Buddhismus beeinflusst wurde, sagte in seiner Schrift »Die verfehlte Schöpfung«: Meditieren heißt, in eine Idee aufgehen und sich darin verlieren. während Denken heißt, von einer Idee zur anderen hupfen, sich in der Quantität tummeln, Nichtigkeiten anhäufen, Begriff auf Begriff, Ziel auf Ziel verfolgen. Meditieren und Denken, das sind zwei divergierende und vereinbare Tätigkeiten. In christlichen, islamischen und jüdischen Traditionen wird Meditation praktiziert, um das höchste Ziel, die unmittelbare Erfahrung des Göttlichen, zu erlangen. Da auch das Gebet eine Meditationsform ist, lassen Sie uns Jesu Worte hören, wie sie im Matthäusevangelium zu lesen sind. Jesus forderte seine Jünger auf, in der Stille zu beten. Er sagte:
Wenn du aber betest, gehe in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, noch ehe ihr ihn bittet.
Und es wird ebenfalls berichtet, dass Jesus sich für 40 Tage in die Wüste zurückzog, um sich in der Stille in Gott zu versenken, zu ihm zu beten. Auch von Mohammed wird berichtet, dass er sich zur inneren Einkehr zurückzog, auf den Berg Hira. Und dann, als er etwa im 40. Lebensjahr war, soll ihm nach eigenem Bekunden der Erzengel Gabriel erschienen sein. Die Überlieferung beschreibt das so: Er hörte eine Stimme, die sagte: Rufe laut den heiligen Namen deines Herrn. Die Botschaft erfüllte ihn mit Schrecken. Und demütig entgegnete er, dass er ungebildet und selbst des Lesens unkundig sei. Daraufhin öffnete Gott sein Herz, füllte es mit göttlicher Weisheit und spirituellem Wissen und durchstrahlte sein ganzes Sein mit göttlichem Glanz. Und als er begann, dieser göttlichen Aufforderung zu folgen, fand er das Echo des göttlichen Wortes in allem. Es war, als sprächen der Himmel, die Erde, der Mond und das gesamte Universum denselben Namen aus, den er ständig wiederholte. Aber nicht nur in den verschiedenen Glaubensrichtungen wird meditiert, sondern vor allem in westlichen Ländern wird Meditation auch unabhängig von religiösen Aspekten oder spirituellen Zielen praktiziert. Zum Beispiel um das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen oder im Rahmen einer Psychotherapie. In den Jahren 2008 bis 2010 brachte H2H Deutschland eine Serie mit Professor Anil Kumar unter dem Titel Satyupanishad – Direkte Belehrungen von dem Höchsten Einen. Hier ist ein Auszug aus der Satyupanishad Nummer 24, erschienen im Februar 2010. Professor Anil Kumar stellte Bhagavan diese Frage: Swami, wir sind nicht fähig zu meditieren. Wir kennen auch nicht die Vorgehensweise. Was können wir tun? Bhagavan antwortete:
Wenn du die Vorgehensweise nicht richtig kennst und du nicht in der Lage bist, weder dich zu konzentrieren noch zu meditieren, dann verschwende keine Zeit. Tue einige gute Werke. Es ist lächerlich, in Meditation zu sitzen, während dein Denken auf alle Sinnesobjekte und Sinnesvergnügungen gerichtet ist. Es ist wahrlich eine Zeitverschwendung. Tatsache ist, dass bei der wahren Meditation das Gefühl von »Ich meditiere« völlig verschwunden sein sollte. Die drei, der meditiert, der, über den du meditierst, und der Prozess des Meditierens, sollten einheitlich sein. Das wird Tripudi genannt. Behalte immer eine wichtige Sache in Erinnerung. Du bist genauso weit von mir entfernt, wie ich von dir. Du solltest immer die Nähe mit Gott spüren und letztendlich dich mit ihm identifizieren. Die Frucht deiner Meditation hängt hiervon ab. Mit der Überzeugung, dass Gott überall ist, und wenn du alle liebst und allen dienst, Selbstsucht und Selbstinteresse aufgibst, wirst du den Segen der wahren Meditation erfahren und erkennen, dass deine wahre Wirklichkeit Atma, das Selbst, ist. Trägheit ist Rost und Staub. Verwirklichung ist Frieden und das Höchste. Du solltest dich an ein Beispiel über Meditation erinnern. Hier sind zwei Becher, von denen einer mit Milch gefüllt ist, die in den anderen Becher gegossen werden soll. Was tust du? Du hältst den mit Milch gefüllten Becher in einer Hand und den leeren Becher in der anderen, und langsam schüttest du die Milch hinein. Die zwei Becher sollten eng beieinander gehalten werden. Wenn der mit Milch gefüllte Becher aus irgendeinem Grund ins Wanken gerät, wird die Milch verschüttet. Wenn der andere Becher nicht nahe genug gehalten wird und du beginnst zu zittern, kannst du niemals Milch ansammeln. Mit anderen Worten, beide Becher müssen ruhig gehalten werden. Der obere mit Milch gefüllte Becher ist Gott, der mit deiner unbeirrbaren Hingabe erfreut werden sollte, während der untere Becher, der den Devotee repräsentiert, unerschütterlichen Glauben haben sollte.
Die Ausübung der Meditation als spirituelle Übung wird schon seit alters her praktiziert. Bereits in den Veden und Upanishaden wird auf die Meditation als besondere spirituelle Übung zur Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten hingewiesen. Die verschiedenen Zustände der Versenkung, wie Konzentration, Kontemplation, werden als Meditation, in Sanskrit Dhyana, beschrieben. Es gibt viele unterschiedliche Meditationstechniken. Sie werden als Hilfsmittel verstanden, um einen Bewusstseinszustand zu erreichen, in dem ein äußerst klares, hellwaches Gewahrsein und tiefste Entspannung möglich sind. Man kann die Meditationstechniken grob in zwei Gruppen einteilen. Zum einen in die passive, kontemplative Meditation, die im Sitzen ausgeführt wird, und zum anderen in die aktive Meditation, bei der körperliche Bewegung, achtsames Handeln oder lautes Rezitieren zur Meditationspraxis gehören. Doch können beide Meditationsformen geistig sowohl aktive Aufmerksamkeitslenkung als auch passives Loslassen oder Geschehenlassen beinhalten. Da ist zum Beispiel die Pranayama-Technik, Umgang mit dem Atem. wie Kontrolle des Atems. Hier geht es darum, den Geist von der Außenwelt abzuziehen und die Konzentration auf das Innere zu lenken, eben den Atem. Eine andere Art ist die Stille- oder Ruhemeditation, bei der man sich auf etwas Gegenständliches konzentriert. Und auch hier ist das Ziel, den Geist zu beruhigen, ihn in die Stille zu lenken. Dann die Achtsamkeits- oder Einsichtsmeditation. Bei dieser Meditationsform übt man sich in das nicht wertende und absichtslose Gewahrsein im Hier und Jetzt, ohne an Gedanken, Empfindungen oder Gefühle zu haften. Wieder eine andere Technik ist die transzendentale Meditation, bei der es darum geht, mittels eines Wortes oder Mantras auf einfache, natürliche und anstrengungslose Weise, ohne Zuhilfenahme von Konzentration oder Kontemplation, tiefe Stille bei gleichzeitig erhöhter Wachheit zu erfahren. Wie man sieht, gleichen sich wohl alle Meditationstechniken auf gewisse Weise, wenn auch durch verschiedene und unterschiedliche Übungen. Doch wollen sie letztendlich alle den Geist, die Gedanken und Gefühle von allen äußerlichen Einflüssen abziehen, sie zur Ruhe bringen, um das wahre Selbst, das Göttliche in uns, zu erfahren. Wer einmal auch nur annähernd die Erfahrung der absoluten Geistesstille gemacht hat, sehnt sich immer wieder danach. Doch dazu braucht es eben auch das Üben, Üben und nochmals Üben. Hier ist ein anderes Zitat vom Bhagavan Sri Satya Sai Baba aus dem Buch Dhyana Vahini, Besinnung auf Gott.
Kein Augenblick vergeht, ohne dass du nicht Impulsen und Reizen ausgesetzt wärest, ob sie nun von außen oder aus dem eigenen Inneren kommen. Du kannst unmöglich allen gleichzeitig nachgehen. Deshalb richtest du deine Aufmerksamkeit nur auf die wichtigsten. Das nennt man Konzentration. Man muss sich konzentrieren, um eine Sache genau erfassen zu können. Die willentliche Hinführung der Aufmerksamkeit auf einen einzigen Gegenstand und ihre Fixierung dort nennt man Zielgerichtetheit. Es kann auch eine Geisteshaltung daraus werden. Konzentration und Zielgerichtetheit helfen, die Anstrengung selektiv auf eine bestimmte Aufgabe zu lenken. Bei allem Tun ist Konzentration ein wesentlicher Faktor. Sie ist Vorbedingung für jedes erfolgreiche Bemühen. Man braucht sie nicht nur für die Meditation, sondern für alle Angelegenheiten des täglichen Lebens gleichermaßen. Mit was für einer Arbeit man sich auch immer befassen mag, ist man mit Konzentration dabei, gewinnt man Selbstvertrauen und Selbstachtung. Beide resultieren aus der Art der Ausrichtung des Geistes. Der Geist fühlt sich zu beidem gleichermaßen hingezogen, zum Guten ebenso wie zum Schlechten. Es bedarf konzentrierter Aufmerksamkeit, ihn stets auf die guten Impulse auszurichten. Gelingen oder Misslingen eines Vorhabens hängen von der Intensität der Zielgerichtetheit ab. Zielgerichtetheit steigert Kraft und Können, aber man kann sie sich nur zu eigen machen, wenn man seines Verlangens nach weltlichen Dingen Herr geworden ist. Denn das Verlangen zerstreut den Geist. Die Zielgerichtetheit, das Bezwingen des unruhigen Geistes, erreicht man, wenn man sich in der Meditation übt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie uns an dieser Stelle einer kleinen Geschichte aus der Chinnakata, Sai Baba erzählt, lauschen. Madhava Dasa im Paradies.
In Bengalen lebte einst ein Mann, der Gott über alles liebte. Sein Name war Madhava Dasa. Eines Tages starb seine Frau. Mit ihr, seiner Griha Lakshmi, der Göttin des häuslichen Behagens, hatte er sein Heim verloren. Also gab er alles, was er besaß, den Armen, legte ein safranfarbenes Gewand an und pilgerte in die heilige Stadt Puri zum Schrein des Jagannatha, dem Herrn des Universums. In seiner Nähe ließ er sich nieder, um nur noch zu meditieren und sich in Askese zu üben. So tief empfunden war seine Buße, dass aus der konkreten, bildlichen Vorstellung der Gottheit bald die gestaltlose Wirklichkeit wurde. Und diese gestaltlose Wirklichkeit wurde ihm zur ständigen Gegenwart. Er verlor jegliches Gewahrsein für Zeit und Raum, für Bewusstes und Unterbewusstes. Da erschien vor ihm der Herr des Universums mit Subhadra, seinem weiblichen Aspekt. In seiner Hand hielt er einen mit köstlichen Speisen gefüllten goldenen Teller. Den setzte er vom Madhava Dasa auf den Boden. Es war aber der Teller, den die Priester dazu benutzten, dem Standbild im innersten Heiligtum Speisen zu opfern. Als Madhava Dasa in seiner grobstofflichen Umgebung erwachte, bemerkte er den gefüllten Teller. Er aß davon, bis er satt war. Dann kehrte er zurück in sein inneres Paradies, welches er für eine kleine Weile verlassen hatte. Inzwischen wurde der goldene Teller vermisst. Man vermutete, er sei gestohlen worden. Und als man ihn am Strand neben dem in Meditation versunkenen Madhava Das fand, wurde dieser unverzüglich festgenommen und von einigen besonders eifrigen Polizisten in den Kerker geworfen. Dort verprügelten sie ihn gnadenlos, doch sonderbarerweise schien es ihm nicht das Geringste auszumachen. In jener Nacht hatte der Oberpriester einen Traum. Gott in der Gestalt des Jagannatha erschien ihm und bat, er möge doch künftig davon absehen, ihm Speisen in das Heiligtum bringen zu lassen. Dies waren seine Worte. Erst bringt ihr mir Speise, und wenn ich sie esse, schlagt ihr mich. Da verstand der Priester, dass alles ein göttliches Spiel, ein Lila ihres Herrn war, um sie auf die Hingabe von Madhava Dasa aufmerksam zu machen und sie zu lehren, wie wahre Gottesliebe aussieht. Aber etlichen Gelehrten in Puri gefiel es gar nicht, dass ein Fremder aus Bengalen alle Aufmerksamkeit auf sich zog und ihnen den Rang streitig machte. Sie riefen Madhava Dasa und forderten ihn zu einem intellektuellen Duell heraus. Der war aber in diesem Sinne kein Gelehrter. Er hatte die Shastras gelernt, um an ihnen einen Stab zu haben, mit dessen Hilfe er seinen Weg gehen konnte, aber nicht, um andere damit zu schlagen. So bot er seine Niederlage an, noch ehe der Disput begonnen hatte, und unterzeichnete ein Schriftstück entsprechenden Inhalts, welches der Oberste der Gelehrten nur gerne entgegennahm. Denn Madhava Dasa hatte inzwischen einen so überragenden Ruf als Gelehrter, dass ihm bange geworden war. Mit der verbrieften Bestätigung seines Sieges in der Hand eilte der Gelehrte nach Kashi. Er schwenkte das Schriftstück vor der Versammlung der Pandits und verlangte, man solle ihm nunmehr die Ehre erweisen als demjenigen, der selbst Madhava Das an spirituellem Wissen überträfe. Seht aber, wie der Herr zu verhindern weiß, dass sein Geliebter, sein Bhakta, erniedrigt wird. Als man das Schriftstück öffnete und las, hörten alle zu ihrem Erstaunen die Mitteilung, dass Madhava Dasa den Sieg errungen und der Gelehrte seine eigene Niederlage durch Unterschrift bestätigt hatte. Der Herr schweigt nicht stille, wenn der Gottliebende beleidigt oder verletzt wird.
e ante zulose ton anthropon lalo e ton angelo agapin de mi echo llevo na halko sipo mi timbalo alagazo και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση και αν έχω πάσαν την πίστη μου ως θεώρη με θυστάνην αγάπην δε μη έχω και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυτίσω με αγάπην δε μη έχω ουδέ αγάπη μακροθυμή χριστεύεται, η αγάπη μου ζηλεί, η αγάπη μου περπερεύεται. Ου φυσιούτε, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτή, ου παροξύνεται. Λογίζεται ο κακός που χέρι επί τη αδικία
wollen wir uns dem Buch »Mein Baba und ich« von Dr. John Hislop zuwenden und hören, was Dr. Hislop uns zum Thema Meditation zu sagen hat.
Millionen von Menschen im Westen ist die Meditation als eine Übung bekannt, die mit der Innenwelt des Menschen zu tun hat. Baba definiert Meditation folgendermaßen: Richtige Meditation ist das Eintauchen aller Gefühle und Gedanken in Gott. Personen, die in dieser Art der Meditation erfahren sind, sind sehr selten. Die meisten Menschen gehen nur durch die äußerliche Übung. Deshalb sind sie nicht fähig, die Gnade zu gewinnen. Man spricht über Meditation meist im Zusammenhang mit dem rechten Ort der Meditation, der Art zu sitzen, was man dabei zu tun hat und wie lange man sitzt. Das ist aber nur der Anfang. Die Erfüllung der Meditation ist das, was als Sahaja Vasta bezeichnet wird, wenn alle Handlungen dem Gottesbewusstsein statt dem Individualbewusstsein entspringen. Die Meditation im Sitzen ist nur der Anfang. Baba sagt, dass für jemanden, der entschlossen ist, ein spirituelles Leben zu führen, Aufmerksamkeit und Wachsamkeit gegenüber dem inneren Geschehen zur alltäglichen Gepflogenheit werden muss. Meditation gleicht sozusagen dem Bau eines Bootes, das in der Lage ist, uns sicher über das stürmische Meer der Lebenserfahrungen ans andere Ufer zu bringen. Das andere Ufer ist als Selbstverwirklichung, Gottesverwirklichung, Befreiung, Erleuchtung, Nirvana bekannt. Alle diese Worte haben dieselbe Bedeutung, das Verschmelzen oder Aufgehen des Individuellen im Absoluten. Baba stellt fest, Existenz als das Absolute verstanden ist richtig, als abgesonderte Vereinzelung gesehen ist sie falsch. Das ist die ganze Wahrheit. Aufgehen im Absoluten bedeutet, den Schleier der Unwissenheit beiseite schieben, der aus der Illusion von der dualistischen Existenz des abgespalteten Einzelnen, von dem All-Einen, Absoluten besteht. So ist die Meditationsübung in Wahrheit nicht eine Übung, durch die etwas Neues erreicht werden soll, obwohl sie zielgerichtetes Handeln mit einbezieht. Dieses Aufgehen des sichtbaren und beschreibbaren Einzelnen im unsichtbaren, nicht beschreibbaren Absoluten könnte niemals stattfinden, wenn der Einzelne nicht wesenhaft dasselbe wäre wie das Absolute. Zum Beispiel können ein Ring, der aus reinem Gold gemacht ist, und eine Statuette, die ebenfalls aus reinem Gold ist, in einem Schmelztiegel miteinander verschmelzen, weil die unterschiedlichen Formen und Funktionen des Ringes und der Figur im Grunde irrelevant sind. Beide sind in Wirklichkeit ein und dasselbe reine Gold. Baba sagt, dass der Einzelne und das letztendliche Absolute, der Herr, sich nur in Namen, Form und Funktion unterscheiden. Andernfalls könnte es kein Aufgehen oder Verschmelzen geben und die Meditation wäre kein brauchbares Verfahren. Das Verschmelzen des Besonderen mit dem Absoluten, des Individuums mit Gott, ist möglich. Von alters her bis zum heutigen Tag ist diese Realität und ihr Wert in den Leben großer Heiliger sichtbar geworden. Das Absolute, das im Besonderen in Erscheinung tritt, wird durch das Leben des Avatars belegt. In ihm sind die Zwillingsaspekte des einzelnen Individuellen und des göttlichen Absoluten vereint, und dies wird von allen Personen bezeugt, die das Privileg haben, sich dem segensreichen Avatar Sri Satya Sai Baba nähern zu dürfen. Wenn man all diese Betrachtungen berücksichtigt, wird klar, dass das Wort Meditation sämtliche Mittel einschließt, deren Ziel das Verschwinden der Täuschung ist, dass Gott und das Wesen des eigenen Selbst und die Essenz der Welt in Wirklichkeit nicht ein und dasselbe seien. Die Vollendung der Meditation wird als Samadhi bezeichnet. Welche sind die verschiedenen Techniken der wahren Meditation? Einige sind bekannt, und ohne Zweifel gibt es noch andere, die in aller Stille innerhalb der verschiedenen Kulturen, Religionen und Glaubensrichtungen praktiziert werden. Aber unsere Lebenszeit ist zu kurz, um die vielen hervorragenden Meditationstechniken zu entdecken, zu erforschen und zu prüfen, bevor man eine von ihnen auswählen und in die eigene Praxis übernehmen kann. Die Jahre, die wir noch haben, jagen einander mit erschreckender Geschwindigkeit. So ist es nur vernünftig, wenn wir unsere Aufmerksamkeit und ohnehin begrenzte Zeit auf die Meditation konzentrieren, die uns von Baba empfohlen wird. Er weist darauf hin, dass die höchste Meditation Hingabe an Gott und direkte Einheit mit ihm durch Liebe ist. Die Liebe in uns und die Liebe, die er verkörpert, sind ein und dasselbe. Ungeachtet der Form, die die Liebe gegenwärtig in unserem Leben annimmt und ungeachtet der Funktion, in der wir diese Liebe momentan leben, dieser Weg, den Schleier der Täuschung zu zerreißen, wird an anderer Stelle in diesem Buch ausführlich behandelt. Für den Augenblick genügt es festzustellen, dass dieser Weg des Eintauchens des Einzelnen in das Absolute den Wert der traditionellen Meditationstechniken keinesfalls schmälert. Baba sagt uns, wie wir die beste aller Sitzmeditationen ausüben können und erteilt uns auch eine sehr deutliche, sogar strenge Warnung vor einigen Gefahren. Zuerst die Warnung. Im Laufe der vergangenen Zeitalter sind viele Arten der Meditation aufgetaucht und auch praktiziert worden. Ohne Zweifel war jede zu ihrer Zeit angemessen und erfolgreich, und ohne Zweifel hat eine endlose Reihe von Menschen diese Meditationen geübt und es auch geschafft, sich von Täuschung und Illusion zu befreien. Aber eben zu ihrer Zeit. Dieses zu ihrer Zeit beinhaltet unter anderem die Verfügbarkeit eines lebenden Meisters, der die betreffende Meditation hundertprozentig kennt, sich selbst durch diese Meditation bereits verwirklicht hat und somit vollkommen kompetent ist, jeden Einzelnen aus einer großen Vielzahl von jüngeren Menschen bis zum Ziel dieser Meditation durch sie hindurch zu geleiten. Baba verurteilt keine der alten Meditationstechniken, einschließlich derjenigen, die im Wissen der Menschen bis auf den heutigen Tag überlebt haben. Er sagt nicht, dass diese Meditationstechniken schlecht oder falsch seien. Aber was er stark betont, ist, dass heute nicht eine einzige dieser alten, wirkungsvollen Techniken einen lebenden Meister hat, der kompetent genug ist, die Menschen so zu führen, dass sie diese Meditation richtig ausüben können. Die heutigen Gurus haben die Techniken, die sie lehren, nicht selbst verwirklicht. Sie kennen ihre Meditation nicht gründlich genug. Einige wenige von denen, die Meditation üben, mögen ruhige Menschen mit gesundem Menschenverstand sein, die keine gefährlichen Neigungen haben. Diese wenigen mögen in der Lage sein, jede beliebige Meditation auszuüben, ohne dabei in Schwierigkeiten zu geraten. Aber bei Techniken, die voller Energie und ungekannter Kräfte sind, unternimmt der Meditierende sozusagen eine Gratwanderung. In der Meditation die Balance zu verlieren und zu fallen, hat für den Betreffenden verheerende Folgen. Baba sagt dazu: Es bleiben euch nur noch wenige Lebensjahre. Warum wollt ihr Risiken eingehen? Sein Rat hinsichtlich des spirituellen Lebens ist: Startet früh, fahrt vorsichtig, kommt sicher ans Ziel. Baba sagt, dass heutzutage in diesem Zeitalter Gott der einzige wirkliche und sichere Meister ist. Er sagt, dass es heutzutage nur eine gute und sichere im Sitzen auszuübende Meditation gibt, und das ist die traditionelle Lichtmeditation. Sie wird Jyoti-Meditation genannt. Sie ist sicher und wirksam und ihre Ausübung wird zum Erfolg führen, zumal Baba uns versichert, dass er selber unser innerer Führer sein wird, wenn wir ihn nur rufen. Zu Beginn der Jyoti-Meditation betet man zuerst zum Herrn, er möge die Meditation annehmen und lenken. Man sollte mit geradem Rückgrat, aber in bequemer Haltung sitzen und beständig durch die halb geöffneten Augen auf die Flamme einer Kerze schauen. Damit soll man fortfahren, bis der Atem langsam und ruhig geworden ist. Dann setzt man das fort, bis man ein deutliches Abbild der Kerzenflamme, des Jyoti, vor sich sieht, wenn man die Augen schließt. Nun bewegt man diese reine Flamme, die jetzt in der Vorstellung deutlich zu sehen ist, durch alle Teile des Körpers. Wo immer etwas Unreines vom Jyoti berührt wird, verschwindet es, denn Unreines kann im reinen Licht nicht bestehen. Nun bewegt man das Licht vom eigenen Körper weg. Zuerst zu den Familienangehörigen, dann zu Freunden, Bekannten und Feinden. Und schließlich schickt man die wohltätige Eigenschaft des Lichtes als Segen in das ganze Universum. Darauf bringt man das Jyoti zum eigenen Körper zurück und nimmt es ins Herz hinein. Man bleibt noch ein wenig still sitzen, sagt dem Herrn ein Dankgebet und geht dann seinen üblichen Beschäftigungen nach. Eine gute, von Baba empfohlene Übung ist, sich die Gestalt des Herrn, die einem am liebsten ist, in das Jyoti hineinzudenken. Die ersten zwei Schritte der eben beschriebenen Lichtmeditation werden als Konzentration und Kontemplation bezeichnet. Sie sind vorbereitender Art und die einzigen Schritte, die vom Verstand gelenkt werden können. Die Kontemplation bewegt das Jyoti vom Einzelnen und Gesonderten zum Universalen. Das Jyoti wird vom eigenen, gesonderten Körper zu anderen hin bewegt, die sowohl nahe als auch fern sind. Die Begrenzung des eigenen Körpers löst sich in der Betrachtung auf und die Aufmerksamkeit dehnt sich grenzenlos aus, bis sie den ganzen Kosmos umfasst. Der große Swami Vivekananda rief einmal mitten in seiner Meditation aus: »Wo ist mein Körper? Ich kann meinen Körper nicht mehr finden!« So enorm war die Ausdehnung seines zuvor begrenzten Selbst. Um die Meditation zu beginnen, bei der man seine normalerweise geteilte Aufmerksamkeit zu ungeteilter Konzentration sammelt, wird ein Gegenstand benötigt, der als Brennpunkt für die Konzentration des Denkens dient. Dieser erste Schritt ist allen Meditationstechniken gemeinsam. Im Buddhismus beispielsweise werden mehr als 40 akzeptable Gegenstände dafür genannt und beschrieben. Baba teilt uns mit, dass das Jyoti der beste Konzentrationsgegenstand ist. Der dritte und letzte Schritt in der Meditationsübung geschieht, wenn das Gesonderte sich im Universalen verliert. Die individuelle Selbstidentifikation fällt weg. Und nur Gott ist. Dieser dritte Zustand in der Meditationsübung befindet sich jenseits von Verstand und Sinnen und kann nicht durch willentlichen Entschluss herbeigeführt werden. Er kommt nur durch die Gnade des Göttlichen. Durch diese Übung werden Verstand und Herz gereinigt. Der Geist wandert nicht mehr von Gedanke zu Gedanke und von Verlangen zu Verlangen, sondern wird wachsam und auf Einheit ausgerichtet. Dann ist plötzlich die Zeit reif. Der Meditierende, die Meditation und der Gegenstand der Konzentration verschwinden und Gott alleine ist. Nur dieser letzte Zustand wird Meditation genannt. Nach einer gewissen Zeit identifiziert sich der Verstand gewohnheitsmäßig wieder mit sich selbst und die Meditation ist zu Ende. Baba sagt, dass es gewisse Umstände gibt, die für einen sanften Start bei der täglichen Sitzmeditation hilfreich sind. Die frühen Morgenstunden von 3 Uhr an sind gut, denn dann ist alles still und ruhig. Aber zu diesen Stunden zu sitzen ist nicht jedem möglich und auch nicht unerlässlich. Man sollte nur nicht direkt auf dem Boden sitzen, sondern dafür sorgen, dass der Körper gegen Ströme isoliert ist, die natürlicherweise in der Erde fließen. Es ist auch gut, in einem Raum zu sein, in dem keine extremen Temperaturen herrschen. Und es ist ratsam, einen leichten, wollenen Schal um die Schultern zu legen. Die Meditation sollte jeden Tag zur gleichen Zeit und am gleichen Ort stattfinden. Swami sagt scherzhaft, dass es für Gott bequemer ist, wenn er Ort und Zeit der Verabredung kennt. Wenn man auf Reisen ist, sollte man mit der Meditation zur gleichen Zeit weitermachen und sich vorstellen, man säße am gewohnten Platz. Was die Dauer der Übung betrifft, so gibt es dafür keine Vorschrift, aber 20 bis 30 Minuten dürften für den Anfang geeignet sein. Von alters her wird den Adepten geraten, sich in der Meditation zu üben. Baba gibt dazu folgenden Kommentar. Der Verstand neigt dazu, Erfahrungen zu sammeln und sie im Gedächtnis zu speichern. Er kennt die Kunst des Zurückweisens nicht. Nichts wird von ihm weggeworfen. Er macht sich einmal eine kurze Pause zwischen einem Gedanken und dem nächsten. Und in der ununterbrochenen Folge der Gedanken herrschen weder Ordnung noch Beziehung. Meditation ist die Bezeichnung für die Ruhepause, die wir dem geschäftigen, unberechenbaren Verstand gewähren.
Im Jahre 2008 erschien bei Hartuhat Prashanti eine Get Inspired Story Nummer 186 mit dem Titel »Gott, bist du das?« Aus dieser Geschichte bringen wir nun einen Auszug. Es ist in den Tiefen der Stille, dass Gottes Stimme gehört werden kann.
Ein Devotee hatte solch eine Erfahrung des inneren Hörens an Akandabadjan in Prashanti Nilayam vor ein paar Tagen. Dies geschah am 9.11.2008, mitten am Vormittag. Swami hatte den Ashram im Auto verlassen und es gab viele mögliche Wege für ihn, wieder zu seiner Wohnung zu gelangen. Mit seiner kleinen, vor kurzem geborenen Tochter durch den Ashram spazierend, sehnte sich der Devotee nach einem Darshan von Swami für sich und das Baby. Denn das Umsorgen seiner Kleinen hatte ihn vieler Gelegenheiten beraubt, Bhagavan Baba zu sehen. Aber wie sollte er einen Blick auf Swami erhaschen? Swami konnte durch das rückwärtige Tor zurückkehren und durch den Ashram fahren oder durch den Schulkindereingang kommen oder direkt von der Straße in den Mandir fahren. An diesem Punkt des sich Fragens und des Sehnens angelangt, hörte er klar die Worte in seinem Inneren: »Geh zum Shirdi-Baba-Tempel.« Dieser lag nahe der Hauptstraße und er spürte für sich, dass es bedeutete, zur Hauptstraße zu gehen, nachdem er den Darshan der Shirdi-Sai-Statue gehabt hatte. Von den Gärten der Nordgebäude aus machte er sich schnell auf die kleine Reise, darauf vertrauend, dass dies ein sicheres Zeichen seines Herrn war. Oder vielleicht von seinen dienstbaren Engeln. Als er am Schrein von Shirdi Baba angekommen war, sprach er ein Gebet. Gleich im Anschluss brachte er den Weg etwa 100 Meter zur Hauptstraße hinter sich. Genau in dem Moment kam Swami dort entlang. Er musste nicht mal eine Minute warten. Er war überglücklich von Bhagavans kostbarem Darshan, während er seine 3 Wochen alte Tochter im Arm hielt. Dies ist nur ein Ereignis von innerer Führung durch den Herrn. Es gibt natürlich viele tausende solcher Gebete, die gleichzeitig erfüllt werden, über die ganze Welt verstreut, Tag für Tag. Diese berühren unsere Herzen, heilen unsere Körper und verbinden uns mit dem allgegenwärtigen Einen. Alles, was wir tun müssen, ist unsere Herzen mit Liebe füllen und alle Zeit ein Gebet auf unseren Lippen haben. Dann wird seine Stimme im Inneren lauter erklingen als irgendetwas anderes in dieser Welt. Wir können dann wahrhaftig seine Engel werden und unsere Leben werden harmonisch verlaufen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin überzeugt, dass viele von uns schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie wir sie in dieser Geschichte hörten. Obwohl die Geschichte nur indirekt mit Meditation, wie viele Menschen sie verstehen, zu tun hat, ist sie doch ein wunderbares Beispiel, auf die innere Stimme zu hören. Denn sagte Bhagavan uns nicht eins ums andere Mal: Meditation ist nicht allein das Stillsitzen mit geschlossenen Augen, sondern Meditation sollte den ganzen Tag sein, ganz gleich, was wir gerade tun, ob wir denken, handeln oder ruhen. Meditation ist das Gespräch, das wir mit Gott führen, das sich ständig an ihn erinnern. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten eine Sendung über das Thema Meditation. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Produktion und Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.